Vereinbarkeits-Espresso. Ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie.
Herzlich willkommen zu unserer Sonderausgabe des Vereinbarkeits-Espressos Plötzlich allein mit Kindern, wie Arbeitgeber unterstützen können. Mein Name ist Larissa Roy-Joderi. Ich bin Referentin im Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie und begleite Sie heute durch diesen Podcast. Sehr herzlich möchte ich auch unsere heutige Expertin begrüßen, Dr. Christina Boll. Sie ist Abteilungsleiterin Familie und Familienpolitik beim Deutschen Jugendinstitut in München. Willkommen, Frau Boll.
Guten Morgen, Frau Roy-Joderi.
Was Sie mit dem 10. Familienbericht der Bundesregierung über allein- und getrennt erziehende Eltern, um den sich die heutige Ausgabe dreht, zu tun hat, das erzählt sie uns gleich. Denn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen, welche Frage ich unserer Expertin zuallererst stelle. Frau Boll, wie trinken Sie denn morgens Ihren Kaffee oder Ihren Espresso?
Oh, ich bin ein Kaffee-Junkie. Ich trinke zu jeder Tages- und Nachtzeit Kaffee und ich beginne damit sehr früh am Morgen. Espresso trinke ich tatsächlich eher dann mal nach dem Essen. Mag ich sehr gerne, aber Kaffee, ja, beginne ich morgens ab 7 zu trinken mit etwas Milch, aber vor allem mag ich ihn gern sehr stark.
Okay, vielen Dank für diese Einblicke in Ihre Kaffeeroutine. Was müssen wir denn noch über Sie persönlich wissen? Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen, Frau Boll?
Ja, sehr gerne. Wie Sie schon gesagt haben, ich bin Abteilungsleitung seit 2019 am Deutschen Jugendinstitut in München. Ich leite dort die Abteilung Familie und Familienpolitik. Das ist eine große Abteilung, eine Fachabteilung mit bis zu 70 oder um die 70 Mitarbeitenden meistens. Und ja, bin von Haus aus Ökonomin, promovierte Volkswirtin und habilitierte Soziologin und verbinde dabei die Sozialwissenschaften und habe auch immer eine sehr interdisziplinäre Perspektive auf die Fragen, die uns die Familienpolitik und die Familienwissenschaften stellen, wie übrigens auch die Abteilung sehr interdisziplinär besetzt ist. Das vielleicht in aller Kürze zu mir.
Ja, danke. Sehr spannend und sehr hochkarätig. Könnten Sie vielleicht Ihr Institut auch noch mal ganz kurz vorstellen? Mhm. Was ist denn das Deutsche Jugendinstitut?
Ja, sehr gerne. Das Deutsche Jugendinstitut ist tatsächlich eines der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitute in Europa mit aktuell etwa 380 Mitarbeitenden an beiden Standorten München und Halle an der Saale. Ja, wir haben 5 Fachabteilungen, eine davon leite ich, wie eben schon gesagt, und Fachgruppen haben wir auch, die strukturieren die Fachabteilungen quer und wir untersuchen die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien und den damit zusammenhängenden sozialstaatlichen Angeboten und Maßnahmen. Das ist unser Auftrag seit über 60 Jahren. Beraten wir sehr stark auch Politik und Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen, analysieren gesellschaftliche Trends, begleiten neue fachliche Entwicklungen wissenschaftlich, arbeiten Prognosen für die Zukunft und liefern, das ist eben auch ganz wichtig, wichtige Impulse für die Fachpraxis, was bei uns vor allem die Kinder- und Jugendhilfe ist.
Okay, sehr spannend und eine sehr umfangreiche Aufgabe. Was war denn die Rolle des Deutschen Jugendinstituts beim Erarbeiten des 10. Familienberichts, Frau Boll?
Die Rolle des DJI war sozusagen zweigeteilt. Zum einen war die Geschäftsstelle des 10. Familienberichts am DJI und das auch in meiner Abteilung in der Fachgruppe 1, Lebenslagen, Lebensführung von Familien angesiedelt. Die Geschäftsstelle ist auch in der Vergangenheit schon sehr oft für die Familienberichte am DJI gewesen. So war es also jetzt auch für den 10., zum Beispiel für den 9. war es auch so. Und da hat dann die Sachverständigenkommission gearbeitet, die ja berufen wurde von der Bundesregierung, vom Ministerium für Bildung, Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Und ich war eine der Mitglieder der Sachverständigenkommission und zwar kooptiert schon in der ersten Sitzung dieser Kommission. Ja, wenn man noch vielleicht sich fragt, was tut denn diese Geschäftsstelle? Also die hat die Arbeit der Kommission unterstützt, einmal natürlich organisatorisch Sitzungen vorbereitet, begleitende Veranstaltungen, Anhörungen, da haben wir ja auch sehr viele gemacht von Expertinnen und Experten, aber auch sehr intensive wissenschaftliche Zu- und Mitarbeit bei der Berichterstellung. Wir haben auch viel mit hauseigenen Daten, AIDA-Daten, das ist unser Familiensurvey, gearbeitet. Das alles ist eingeflossen und da hat die Geschäftsstelle auch sehr unterstützt. Und nicht zuletzt unterstützt sie jetzt auch noch Nicht mehr direkt die Geschäftsstelle, deren Laufzeit ist abgelaufen, aber während der Laufzeit hat sie unterstützt in der Dissemination, das heißt in der Verbreitung der Ergebnisse des 10. Familienberichts in der Fachöffentlichkeit.
Sie haben ja gerade schon die vorherigen Familienberichte erwähnt, Frau Boll. Was ist denn überhaupt ein Familienbericht und welche Ziele verfolgt er?
Der Deutsche Bundestag beauftragt die Bundesregierung, das ist eine Entschließung von 1965 um 23.56, zu jeder zweiten Wahlperiode einen Familienbericht vorzulegen. Ja, das ist die Grundlage. Dann wird eine Sachverständigenkommission einberufen, die einen Bericht schreibt, und das ist auch schon die Frage nach den Zielen dieses Berichts, über die Lage der Familien in Deutschland. Und die Bundesregierung muss dann dem Bundestag dazu noch eine eigene Stellungnahme zu diesem Bericht vorlegen. Also wenn der Bericht erstellt ist von der Sachverständigenkommission, dann schreibt die Bundesregierung noch eine Stellungnahme dazu und das wird dann insgesamt veröffentlicht. Und die Berichte sind so strukturiert, dass jeder dritte Bericht, also mindestens jeder dritte Bericht, ein umfassender Familienbericht ist, der also die Lebenssituation der Familien umfassend darstellt. Das war der 9. zuletzt. Die übrigen Berichte, so wie jetzt auch der 10., widmen sich einem Schwerpunktthema. Das waren die Berichte 2, 4, 6, 8 und 10. Man muss noch dazu sagen, ich hatte ja eingangs gesagt, jede zweite Wahlperiode soll ein Familienbericht vorgelegt werden. An diese Taktung wird sich nicht immer gehalten. Manchmal kommen die auch häufiger. Das ist nicht so ganz in Stein gemeißelt.
Und warum wurde im 10. Familienbericht dieses Thema getrennt und Alleinerziehende fokussiert?
Ja, das war tatsächlich der Wunsch sozusagen des Ministeriums, tatsächlich mehr zu erfahren und eben auch Handlungsempfehlungen zu erhalten zu den Allein- und Getrennterziehenden, weil die ja doch eine sehr relevante Gruppe der Familien sind, mit sehr heterogenen Lebenslagen, muss man auch sagen, und sehr dynamischen Lebensverläufen auch. Und da wollte die Bundesregierung einfach mehr Wissen haben, auch aktualisiertes Wissen, wie sieht's heute mit den Allein- und Getrennterziehenden aus und was sind eben auch die politischen Handlungsempfehlungen, um die bedarfsgerecht auch unterstützen zu können. Das war letztlich der Auftrag, der an die Kommission und dann auch an die Geschäftsstelle vor allem herangetragen wurde.
Okay, ich glaube, jetzt können wir uns schon relativ genau vorstellen, was ein Familienbericht ist, wie er zustande kommt, wie die Schwerpunktthemen gewählt werden. Zu unserem Schwerpunktthema hätte ich jetzt noch eine Definitionsfrage. Und zwar, was ist denn genau der Unterschied zwischen getrennt und Alleinerziehenden?
Wir sprechen von Alleinerziehenden, wenn wir von einem Elternteil ausgehen, das mit einem oder mehreren Kindern in einem Haushalt lebt und überwiegend oder sogar ganz alleine für die Betreuung, Versorgung und Pflege dieses Kindes verantwortlich ist. Das heißt, der andere Elternteil lebt getrennt in einem anderen Wohnort und beteiligt sich nicht in einem Umfang daran, der wesentlich zur Entlastung der alleinerziehenden Person beiträgt. Anders ist es dann eben natürlich bei den Getrennterziehenden. Da ist es so, zwei Elternteile erziehen und betreuen ein gemeinsames Kind, nicht in einem gemeinsamen Haushalt, sonst wären sie ja nicht getrennt erziehend. Aber hier sind es halt die Eltern, die sich tatsächlich gemeinsam in signifikantem Ausmaß beteiligen an diesen Aufgaben. Das ist unser Unterschied und wir kommen vielleicht noch auf die Schwierigkeiten der Statistik. Manchmal können wir die Getrennterziehenden gar nicht so gut fassen.
Ja, wir haben ja gesehen, der 10. Familienbericht ist unglaublich umfangreich. Und ja, ich glaube, der hat über 400 Seiten. Könnten Sie uns denn vielleicht mal kurz die Struktur dieses Berichtes vorstellen?
Also wir haben natürlich tatsächlich am Anfang, das ist Kapitel 1, uns erstmal sehr intensiv mit den Begrifflichkeiten auseinandergesetzt. Das haben Sie ja gerade auch schon gefragt, um tatsächlich diese berechtigte Frage zu klären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Allein- und Getrennterziehenden? Wo findet man auch was in der Statistik? Da lernt man zum Beispiel auch, dass eben die amtliche Statistik keine haushaltsübergreifenden Familien abbildet, ne, sodass wir also ganz große Schwierigkeiten haben, die Betreuungsleistung getrennt lebender Elternteile zu erfassen. Das verhandelt alles Kapitel 1. Dann gibt es ein Kapitel, das sich mit der empirischen Bestandsaufnahme allein getrennterziehender Elternschaft beschäftigt. Da geht es also darum, wie viele gibt es denn von diesen beiden Gruppen überhaupt, soweit man sie quantifizieren kann. Welche Unterschiede gibt es da auch zwischen verschiedenen Datensätzen? Dann gibt es natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen in Kapitel 3. Wenn man jetzt unterstützen will, was sind da die rechtlichen Möglichkeiten und auch tatsächlich die rechtlichen Grundlagen für Unterstützungsangebote, die es ja auch schon gibt? Und was jeweils dann könnte man auch tun, ne? Also immer am Ende eines Kapitels wird dann auch, werden dann auch Empfehlungen ausgesprochen, die dann am Ende nochmal zusammengefasst werden. In einem weiteren Kapitel, das ist Kapitel 4, geht es um die Vereinbarkeit, um Zeit und um soziale Infrastruktur. Also das, wovon Alleinerziehende meistens besonders wenig haben, nämlich Zeit, und oft werden sie auch nicht ausreichend unterstützt. Da geht es insbesondere auch um die Kita, die ja eine ganz wesentliche Rolle beim Thema Vereinbarkeit spielt. Kapitel 5 ist das Arbeitsmarktkapitel. Da geht es um die Qualifikation und auch Erwerbseinbindung von Alleinerziehenden, sehr viel auch um die Rolle der Jobcenter dabei, aber auch um die Rolle der Unternehmen. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Dann gibt es ein Kapitel, das sich mit Unterstützungspotenzialen bei Konflikten und sozialen Notlagen beschäftigt. Das sind eben Angebote der Kinder- und Jugendhilfe auch, ne, die eben da greifen, um eben Erziehungsberatung oder aber eben auch Trennungs- und Scheidungsberatung und andere Beratungsstellen, die diesen Zielgruppen unter die Arme greifen. Dann gibt es schließlich noch ein Gesundheitskapitel, das also die gesundheitliche Situation, das Wohlbefinden von allein getrennt Erziehenden beleuchtet. Und zum Schluss, wie vorhin schon gesagt, ein Kapitel mit den Handlungsempfehlungen. Ich möchte gerne auch darauf hinweisen, dass dieser ganze, Sie haben es ja gesagt, über 400 Seiten lange Bericht, ist ja ein unglaubliches, langes Werk, das kein Mensch wirklich Zeit hat zu lesen, wenn man mal ganz ehrlich ist, dass es eine sehr schöne Kurzzusammenfassung gibt, die man auch kostenlos downloaden kann im Netz. Und ich
Ja.
stehe, falls das jemand nicht finden sollte, auch jederzeit gerne zur Verfügung. Dann kann man mich anmelden und ich versende den Link. Aber er ist eigentlich ziemlich gut findbar, auffindbar.
Ja, das finde ich auch, denn ich habe selber gerade noch mal kurz nachgeschaut vor Beginn unseres Gespräches. Ja, Sie haben jetzt die Struktur dargestellt, Frau Boll. Haben Sie denn die Ergebnisse der Sachverständigenkommission, bei der Sie ja auch kooptiertes Mitglied waren, das hatten Sie vorhin ja schon berichtet, haben Sie diese Ergebnisse überrascht? Und wenn ja, was hat Sie da am meisten überrascht?
Ja, also wenn man sich seit vielen Jahren natürlich mit Familienpolitik und Familien beschäftigt und auch mit der Zielgruppe der Alleinerziehenden, dann überrascht einen nicht mehr alles. Aber letztlich gibt es doch einige wenige Zahlen, die ich hervorheben möchte, die mich dann doch in ihrer Höhe etwas überrascht haben. Also zum einen ist es, finde ich, nochmal besonders eindrucksvoll zu wissen, dass es tatsächlich hier um 1,69 Millionen Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren geht. Ne? Also dazu kommen dann noch die Getrennterziehenden, aber hier merken Sie schon, das sind Zahlen aus dem Mikrozensus. Amtliche Statistik, die ist eben auf die Alleinerziehenden kapriziert, die sich, wenn man sich überlegt, dass dann noch die Getrennterziehenden dazukommen, dann weiß man, das ist wirklich eine große Gruppe an Familien. Und fast 9 von 10 Alleinerziehenden sind Frauen. Auch das muss man immer noch mal dazu sagen. Das ist wirklich, also dieses Vereinbarkeitsproblem besteht zu einem Großteil für Frauen, einfach aufgrund dieses statistischen Verhältnisses. Natürlich gibt es auch alleinerziehende Männer und natürlich haben die dann auch die gleichen Vereinbarkeitsprobleme. Aber vom statistischen Verhältnis her sind es eben sehr, sehr viele Mütter, die alleinerziehend sind und die diese Last dann eben auch alleine schultern müssen. Eine zweite Zahl, die ich sehr eindrücklich finde, wir haben uns angeschaut, auch wie das mit der geteilten Betreuung in Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern, vor allem zu europäischen Ländern. Und da fällt eben sehr stark auf, welche Sonderrolle Deutschland hier einnimmt. Wir haben nämlich in nur 8% der Familien in Deutschland die Situation, dass mindestens 10 Nächte pro Monat beim externen Elternteil verbracht werden. Das heißt, es gibt vorherrschend immer noch das mütterliche Residenzmodell, nennen wir das, wo die Kinder bei der Mutter wohnen. Das ist immer noch die häufigste Form, wo der Vater dann eben entweder gar nicht mitbetreut, ne, dann sind es eben die Alleinerziehenden, so wie wir das vorhin genannt haben, oder wirklich nur sehr sporadisch ab und zu mal mitbetreut. Und dann gibt es aber, wie ich vorhin sagte, auch die Getrennterziehenden, wo sich der extern wohnende Elternteil ausführlicher beteiligt. Und das ist dann meistens aber eben auch mit einer ausreichenden Zahl von Übernachtungen, verbunden, weil wenn die Kinder nur tagsüber mal ein paar Stunden bei dem externen Elternteil sind, dann ist Erstens, also es hat verschiedene Konsequenzen. Dann ist erstens natürlich die Gelegenheit für gemeinsame Zeit viel geringer. Die Bindung zum externen Elternteil kann dann vielleicht nicht so aufrechterhalten oder verstärkt werden. Und auf der anderen Seite, und das ist ja hier heute unser Thema, die hauptbetreuende Person, meistens die Mutter, ist dann eben entsprechend auch weniger entlastet, als wenn das Kind eben auch mal viel Zeit am Stück inklusive der Nächte zwischen 2 Tagen beim externen Elternteil verbringt. Und da nochmal die Zahl, in nur 8% der Familien in Deutschland ist die Situation gegeben, dass also wirklich mindestens 10 Nächte pro Monat ne? Das ist wirklich nicht viel beim externen Elternteil verbracht werden. Und das ist in anderen Ländern, ich kann ja hier mal ein Beispiel geben, in Schweden zum Beispiel, ist das hier fast die Hälfte, ja, 53%, ja. Die skandinavischen Länder sind vielleicht wenig überraschend für manche, da recht weit vorne. Und Deutschland belegt einen der hinteren Plätze, ne? Also zusammen mit Ungarn beispielsweise. Das ist wirklich, liegt auch an immer noch sehr traditionellen Geschlechterrollen in großen Teilen Deutschlands. Ein Problem, was dann eben auch mit der Erwerbsanbindung der hauptbetreuenden Person unmittelbar zusammenhängt. Und auch mit den Armutsrisiken. Also wir haben eben sehr, sehr hohe Armutsrisiken. Das ist schon auch nochmal frappierend, wenn man sich das anschaut im Vergleich der Lebensformen. Kinderreiche Familien, also Familien mit 3 oder mehr Kindern, wissen wir ja, haben auch überdurchschnittliche Armutsquoten, also Armutsrisikoquoten. Aber Alleinerziehende toppen das wirklich total. Also da ist ein großer Abstand zwischen Alleinerziehenden nochmal. Und dann kommen eben mit diesem Abstand die kinderreichen Familien und dann irgendwann auch die Paarfamilien, die natürlich ein sehr viel geringeres Armutsrisiko haben. Da sind zwar die Zahlen auch unterschiedlich, von Datenbasis zu Datenbasis variieren die ein bisschen, aber im Vergleich, also die Struktur der Familientypen zueinander, der Familienformen, die ist doch immer die gleiche. Alleinerziehende haben immer die höchsten, weitaus die höchsten Armutsrisiken. Wenn ich noch eine Zahl nennen darf, die damit zusammenhängt, die sogenannte Hilfequote, das ist die SGB-II-Bezugsquote. Also wie viel Prozent der Alleinerziehenden sind auf Grundsicherungsleistungen angewiesen, dann sind wir da relativ stabil bei 40%. Ja, und zwar im Zeitraum 2005 bis 2021 haben wir da mal etwas über 40%, mal etwas darunter, aber schwankt immer so um die 40%. Das muss man sich vorstellen, ja. 4 von 10 dieser Familien sind auf Grundsicherungsleistungen angewiesen.
Ja, das klingt fast bedrückend. Wir hören also, die Zahlen zeigen eine hohe Dringlichkeit des Unterstützungsbedarfs, vor allem von alleinerziehenden Elternteilen und auch deren Kinder natürlich. Warum? Und das ist jetzt für uns eine wirklich entscheidende Frage. Warum sollten sich Unternehmen mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen, Frau Boll?
Naja, wir sind im demografischen Wandel, wir sind in den Fachkräfteengpässen. Ich denke, es ist einfach ganz klar, dass Unternehmen schauen müssen, wo liegen denn noch ungehobene Fachkräftepotenziale. Und wir wissen, dass zwar ein Gutteil der Alleinerziehenden ohne beruflichen Abschluss ist, dass es aber doch viele gibt, die auch tatsächlich sehr gut qualifiziert sind. Ja, und sogar mit Hochschulabschlüssen, aber der Großteil natürlich mit einem mittleren Abschluss, das heißt einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Und es gilt natürlich, diese Menschen für den Arbeitsmarkt zu aktivieren. Und daran müssen aus meiner Sicht Unternehmen ein ganz großes Interesse haben.
Okay, wenn jetzt ein Unternehmen mal herausfinden möchte, wie viele getrennt und alleinerziehende Elternteil überhaupt bei ihm arbeiten, wie könnte es denn dann vorgehen? Haben Sie da einen Tipp?
Also in der Tat wäre meine schlichte Empfehlung, die Sie zu befragen. Also die Beschäftigten zu befragen, da muss man ja nicht sonderlich ins Detail gehen, sondern wie viele sich als getrennt oder alleinerziehend bezeichnen würden. Ja, das ist immer so ein bisschen mit der Wissenschaft so eine Sache. Einerseits hat man natürlich ein Erkenntnisinteresse, andererseits möchte man natürlich den Beschäftigten auch nicht zu nahe treten. Es ist ganz wichtig, dass man, wenn man eine Befragung macht, die Ziele der Befragung und die Vorteile davon für diese Beschäftigten, die befragt werden, gleich mittransportiert. Es ist ganz wichtig zu kommunizieren, warum wollen wir das denn von ihnen wissen? Ja, wir planen, ihnen besser unter die Arme zu greifen. Wir würden das gerne tun und dazu müssen wir aber wissen, wissen, wie viele von dieser Gruppe überhaupt bei uns beschäftigt sind. So würde ich das angehen.
Okay, das heißt, man könnte Fragen nach dem Status, was jetzt getrennt oder alleinerziehend angeht, in eine umfangreiche Beschäftigtenbefragung, zum Beispiel zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, einbinden.
Wichtig wäre natürlich dabei auch noch das Kindesalter oder die Kindesaltersgruppe. Da kann man ja Gruppen bilden zwischen Vorschulkindern zum Beispiel und Schulkindern. Da gibt es ja gängige Klassifikationen, die man da nehmen könnte. Das ist natürlich ganz wichtig, weil die Situation und die Bedarfe der Alleinerziehenden natürlich stark davon abhängen, wie alt ihre Kinder sind.
Ja, klar. Und wenn die Unternehmen jetzt wissen, wie viele getrennt und wie viele alleinerziehende Elternteile bei ihnen beschäftigt sind, was können sie dann konkret für diese Beschäftigtengruppe tun?
Also generell empfiehlt die Sachverständigenkommission zum 10. Familienbericht, dass das Teilzeitmodell nicht nur bei der Beschäftigung eine Rolle spielen sollte, sondern auch bei der Ausbildung und bei der Weiterbildung. Wir adressieren viele Empfehlungen auch an die Jobcenter, die auch ihre Maßnahmen in Teilzeit anbieten sollen. Aber auch die Unternehmen selbst sind da gefordert, aus meiner Sicht noch mehr darüber nachzudenken, wie man zum Beispiel Teilzeitausbildungen häufiger anbieten kann. Die sind ja immer noch sehr, sehr marginal vertreten in Deutschland. Ich glaube, die Quote der neu abgeschlossenen Ausbildungsabschlüsse in Teilzeit liegt bei unter 1% oder sowas, ja. Das ist wirklich eigentlich fast nichts. Frauen sind noch ein bisschen häufiger in diesen Beschäftigungsverhältnissen. Und übrigens, wie wir auch herausgefunden haben, im Rahmen unserer Anhörungen und Workshops zum 10. Familienbericht, gibt es auch ganz viele Alleinerziehende, die tatsächlich sehr gerne auf dieses Modell zugreifen. Also da müssen sich aus meiner Sicht Unternehmen stärker bewegen. Die Jobcenter, das haben wir auch empfohlen, sollten die Unternehmen dabei unterstützen, diesen Weg zu gehen. Wir wissen auch, dass natürlich die Berufsschulen da auch mitspielen müssen bei der Ausbildung. Es gibt bei der Teilzeitausbildung, es gibt aber wirklich, sage ich mal, so Leuchtturmprojekte würde ich die nennen, also Best Practices in Deutschland, die das sehr gut hinkriegen und wo man sich sicherlich viel abschauen kann, wie die das gemacht haben. Ne? Also das ist wirklich auf der betrieblichen Ebene etwas, was jemand in die Hand nehmen muss. Aber da kommt sehr viel bei raus, weil man natürlich, wenn man die jungen Menschen dann so bindet, dass die einen Ausbildungsabschluss machen, dann möglicherweise sie hinterher an den Betrieb binden kann und damit eben einfach auch zusätzliche Fachkräfte gewinnt. Nach hinten raus ist es eben mit der Weiterbildung ganz genauso. Da haben wir eben eine unterdurchschnittliche Beteiligung oft von Alleinerziehenden, weil das einfach nicht vereinbar ist für sie. Sie sind ja eh ständig unter Zeitdruck und haben zu wenig Zeit. Deswegen sind sie ja dann manchmal auch in Teilzeit beschäftigt. Und für Weiterbildung bleibt dann eben oft nichts mehr übrig. Aber gleichzeitig wissen wir, dass Weiterbildung der Schlüssel ist, und zwar insbesondere die betriebliche Weiterbildung, die auch vom Arbeitgeber unterstützt wird, entweder zeitlich oder finanziell oder beides. Das heißt, im Rahmen der Arbeitszeit stattfinden kann, vielleicht auch zumindest teilfinanziert wird vom Arbeitgeber, dass das genau die Hebel sind, die letztlich auch Erwerbskarrieren voranbringen und die auch dazu führen, dass diese gut qualifizierten Menschen dann eben auch einfach gut eingebunden bleiben und der Betrieb ihre Ressourcen, die sie zur Verfügung stellen, auch wirklich gut nutzen kann. Von daher auch da die Empfehlung, Weiterbildung genauso wie die Erstausbildung, die manchmal fehlt, bitte häufiger auch in Teilzeit anbieten. Und zur Beschäftigung ist natürlich wichtig, dass Teilzeitmodelle tatsächlich flexibel sind und dass auch Arbeitsorte flexibel sind. Stichwort Homeoffice. Es geht nicht in allen Berufen, das ist schon klar. Aber ich denke, es geht in vielen Berufen und da ist manchmal noch Luft nach oben, wo man einfach noch mehr Flexibilität schaffen könnte. Das ist extrem wichtig für Alleinerziehende, die an die Schließungszeiten der Kitas gebunden sind und dann oft gerne abends nochmal vielleicht den Laptop aufschlagen würden, wenn es denn möglich wäre, dass sie so flexibel arbeiten. Und dann möchte ich gerne noch einen Punkt nennen, der nennt sich Rollenvorbilder. Auch das machen wir sehr stark in dem Bericht. Es geht nämlich nicht immer nur um monetäre Anreize, über die sprechen wir hier jetzt sowieso nicht, weil das staatliche Leistungen sind, sondern es geht ganz viel auch um Rollenvorbilder. Da gerade in den Unternehmen könnten aus meiner Sicht zum Beispiel männliche Beschäftigte viel tun, die Sorgeaufgaben übernehmen. Und wenn das Führungskräfte sind Umso mehr ist das der Vorbildeffekt für die anderen Mitarbeitenden, sich selber auch intensiv zu beteiligen, wenn man getrennt ist an der Betreuung des gemeinsamen Kindes. Wenn das mehr vorgelebt würde in den Unternehmen und auch dadurch ermutigt würde, dass andere männliche Beschäftigte es ihnen nachtun, dann wären damit indirekt natürlich den alleinerziehenden Müttern sehr viel geholfen. Ja, das ist eher ein indirekter Effekt. Aber alles das, was die Mütter sozusagen an eigener Betreuungslast abgenommen bekommen, das kann natürlich dann auch genutzt werden für eine intensivere Erwerbsanbindung.
Ja, das leuchtet mir zumindest sehr ein, was Sie gesagt haben. Eben der Ruf nach Teilzeit in der Erstausbildung, aber auch bei den Arbeitszeitmodellen für getrennt und alleinerziehende Menschen. Was wir aber jetzt so in der öffentlichen Debatte ganz viel hören, ist ja eher der Ruf nach längeren Arbeitszeiten, nach Mehrarbeit. Und in diesem Zusammenhang geht es auch ganz oft um die Steigerung der Müttererwerbsarbeit. So zum Beispiel auch in der gerade veröffentlichten und übrigens hochspannenden Expertise von Prognos, mehr ist möglich. Aber wenn wir jetzt auf den 10. Familienbericht nochmal blicken, wenn man sich die Teilzeitquote bei den allein und getrennt erziehenden Müttern anschaut und sieht, dass sie eben trotzdem ganz viel von Armut, von Krankheit und von völliger Erschöpfung betroffen sind. Was stimmt denn dann an den Rahmenbedingungen für diese Mütter nicht? Sie haben gerade schon ein paar Aspekte davon angesprochen. Also mehr Flexibilisierung, mehr Teilzeit. Fällt Ihnen da noch etwas ein, was Sie den Unternehmen mit auf den Weg geben könnten?
Ja, also es gibt tatsächlich diesen Zusammenhang zwischen Erwerbsarbeitsstunden pro Woche und Flexibilität. Wir wissen, dass wenn Homeoffice möglich ist, Mütter tatsächlich manchmal noch Stunden aufstocken, weil sie eben dann in der Lage sind, auch abends nochmal oder am Wochenende nochmal zu arbeiten. Ja, dann ist es einfach vereinbarer, als wenn sie für jede Stunde ins Büro müssen, denn da haben wir ja jeweils die Pendelzeiten, die dann nochmal dazukommen. Das heißt, es können durchaus ein paar mehr Stunden vielleicht noch werden, wenn der Arbeitsort und auch die Arbeitszeit, die Lage der Arbeitszeiten am Tag flexibler gestaltet wird. Gleichwohl muss man wirklich auch deutlich sagen, ja, wir haben insgesamt sicherlich noch ein Steigerungspotenzial, was die Mütter angeht. Ich habe das vor vielen, vielen Jahren, das ist schon über ein Jahrzehnt her, auch mal selber berechnet. Die Zahlen sind immer noch aktuell, was bei den Müttern noch so Reserven schlummern. Aber gleichzeitig muss man sagen, man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Also wenn da Alleinerziehende sind, zumal mit kleinen Kindern, Sie haben es angesprochen, das Thema der völligen Erschöpfung. Man kann von denen nicht erwarten, dass sie gleichzeitig kleine Kinder betreuen, alleine betreuen und noch vollzeiterwerbstätig sind. Und das ist, und daneben ja auch noch andere Verpflichtungen möglicherweise haben, ihr eigenes Leben auch noch organisiert bekommen müssen. Da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig mit umgehen mit dem Thema. Wenn die Kinder älter werden, ist es was anderes. Und wichtig ist eben aus meiner Sicht immer, nicht irgendein Modell jemandem aufoktroyieren zu wollen, sondern zu sagen, das, was du selber möchtest, das, was du gerne hättest, ja, die Wunscharbeitszeit, die soll ermöglicht werden. Also die Strukturen müssen so sein, dass jeder das realisieren kann nach Möglichkeit, was er gerne möchte. Ja, wir haben ja auch unfreiwillige Teilzeit. Es gibt ja auch Mütter und auch Väter, die aber weniger Väter als Mütter auf jeden Fall, die keine Vollzeitstelle finden. Und das muss man auch berücksichtigen. Das heißt sozusagen, man muss die Strukturen so machen, dass die Wunscharbeitszeit da ist und dass wirklich Wahlmöglichkeiten ermöglicht werden kann, dass wirklich Wahlmöglichkeiten da sind. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da Sie ja nach den Unternehmen natürlich fragen in diesem Podcast, ist es aus meiner Sicht das schon fast, weil das Thema Kinderbetreuung, das ich ansonsten noch nennen würde, in erster Linie ja die institutionelle Betreuung betrifft, die Kommunen leisten müssen. Das ist eine staatliche Aufgabe in allererster Linie. Es gibt auch Betriebskindergärten, aber wir wissen alle, das ist natürlich jetzt nicht für jeden kleinen und mittelständischen Betrieb eine passende Lösung. Es gibt allerdings, das wissen Sie auch Plätze, die sich manche Unternehmen in Kindergärten in der Nähe sichern und die auch finanzieren. Und da wäre ein Hebel, da würde ich schon darauf achten, dass wenn man diese Befragung gemacht hat, wie viele Ein- und Getrennterziehende haben wir in unserem Betrieb, dass man darauf achtet, je nach Kindesaltersgruppe, die da vorliegt, dass tatsächlich diese Kinder die Möglichkeit haben, in eine ortsnahe Kita zu gehen. Ja, weil das ist die erste Voraussetzung. Sonst kann man da glaube ich, ist einfach vergessen mit einer regelmäßigen, halbwegs intensiven Erwerbsbeteiligung.
Ich fand das sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben zum Thema Wunscharbeitszeiten. Im Grunde genommen ist das ja, kann man das zusammenfassen in dem Begriff nicht über die Mütter reden, sondern mit den Müttern reden. So hat es, glaube ich, auch Herr Junke von Prognos neulich formuliert, als er diese Studie, von der ich gerade sprach, oder diese Expertise vorgestellt hat. Und ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, denn niemand will, das möchte ich auch nochmal ausdrücklich sagen, noch mehr Hamsterrad für Mütter und schon gar nicht für allein oder getrennt erziehende Mütter. Das heißt, der Tipp an die Unternehmen lautet, sprechen Sie mit Ihren Müttern, fragen Sie sie, wie viel sie arbeiten möchten, ob sie mehr oder auch weniger arbeiten möchten.
Das würde man ja sowieso von allen Eltern, die beschäftigt sind im Unternehmen, wissen wollen. Und das muss man natürlich insbesondere auch die Alleinerziehenden fragen. Und ich würde auch wirklich fragen, was braucht ihr denn überhaupt generell? Was sind die Punkte, wo der Schuh am stärksten drückt? Ja, da kommt dann sicherlich das Thema Arbeitszeit, da kommt das Thema Kinderbetreuung. Vielleicht kommen auch noch andere Dinge. Also man muss so eine Befragung, glaube ich, so machen, dass sie wirklich als ehrliches Anliegen des Unternehmens rüberkommt, etwas erfahren zu wollen über die Beschäftigten, und dann stößt es auch auf Gegenliebe und dann freut man sich über das Interesse und kommt ins Gespräch. Und ich glaube, diesen Diskurs zu eröffnen ist ganz, ganz wichtig, wenn man vorankommen will.
Als ich mir beim Durchgucken des Familienberichtes so die einzelnen Kapitel angeguckt habe, habe ich gesehen, dass es zum Teil ja schon etwas deprimierende Ergebnisse sind, nicht? Die Probleme von getrennt und vor allen Dingen Alleinerziehenden sind wirklich vielfältig und groß. Es gibt eine ganze Gruppe von gerade Müttern, die zum Beispiel noch keine Berufsausbildung haben. Es gibt immer wieder ausbleibende Unterhaltszahlungen des Ex-Partners. Es gibt Sorgerechtsstreitigkeiten. Es gibt die Beantragung aufstockender SGB-II-Leistungen. Sie sprachen gerade schon von Kinderbetreuung. Auch da gibt es oft fehlende Randzeitenbetreuung und nicht zuletzt natürlich auch immer wieder mal Sprachbarrieren. Das heißt, die Probleme sind wirklich, wirklich vielfältig. Was empfehlen Sie denn Unternehmen? Das ist vielleicht meine letzte Frage. Wie weit sollten und können überhaupt Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Arbeitgeberseite für diese Zielgruppe gehen?
Ja, also die Einschränkungen hatte ich ja schon, oder die Grenzen hatte ich schon angesprochen. Also für vieles ist einfach der Staat zuständig, ne? Also wir brauchen natürlich die Kita, um die nochmal zu nennen. Wir brauchen auch ein Elterngeld, das tatsächlich dazu anreizt. Und hier ist es wichtig, dass es entsprechend effektive Anreize sind, auch die Väter mit ins Boot zu holen durch entsprechende Vatermonate im Elterngeld, die verfallen, wenn die Väter sie nicht nehmen. Also die sogenannten nicht transferierbaren Monate, die müssen ausgedehnt werden. Auch dazu gibt es eine Empfehlung im 10. Familienbericht, der sich hier den Empfehlungen des 9. Berichts angeschlossen hat. Ein Modell präferiert, das die Erweiterung der Vatermonate aussieht und vorsieht und auch eine entsprechende Lohnersatzrate, damit das Ganze überhaupt finanzierbar ist für die Familien, auch wenn die Väter sich stärker beteiligen. Das ist ein Punkt, der aber auch den Staat und hier ja den Bund betrifft. Das Bundeselterngeldgesetz ist ja eine Leistung, die einheitlich in ganz Deutschland ist. Insofern sind da die Unternehmen nicht gefragt. Aber wir haben jetzt, glaube ich, doch einige Punkte besprochen, wo die Unternehmen was tun können. Und ich möchte noch einen ergänzen, der vielleicht ein kleinerer Punkt ist und aus meiner Sicht auch sehr schnell abzuhandeln von den Unternehmen. Der hat die Überschrift Verweisstruktur. Es ist natürlich total hilfreich für allein und getrennt Erziehende, vor allem diejenigen, die vielleicht noch gar nicht so lange beim Unternehmen sind, die von woanders her hergezogen sind, zu erfahren, wo vor Ort kriege ich eigentlich Unterstützung. Also wo werde ich auch beraten, wohin kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? Das ist das große Feld der Kinder- und Jugendhilfe. Und das ist, glaube ich, für Unternehmen eine Kleinigkeit herauszufinden, wo die Anlaufstellen vor Ort sind und dann einfach ein schönes kleines Merkblatt zusammenzustellen, das entsprechend verlinkt ist, wo die Anlaufstellen verlinkt sind, oder vielleicht auch eine Person im Unternehmen vorzusehen, die Sprechzeiten hat, um das nochmal zu erläutern für allein- und getrennt Erziehende oder aber auch andere Eltern. Wohin kann man sich vor Ort wenden, um bei Bedarfen, die jetzt die Unternehmen nicht adressieren können, aber trotzdem Hilfe zu finden? Na, also da gibt es auch im 10. Familienbericht sehr, sehr viele Anregungen, welche Akteure da eingebunden werden müssten. Ne? Angefangen von den Jobcentern bis hin zu den Schuldnerberatungsstellen. Und natürlich über das breite Feld der Kinder- und Jugendhilfe mit der Familienbildung, Erziehung und Beratung.
Vielen Dank, Frau Boll, für diese Informationen und Einordnungen zum 10. Familienbericht. Der ist, wie gesagt, extrem umfangreich. Ich empfehle Ihnen oder ich schließe mich Ihrer Empfehlung an, die Kurzzusammenfassung sich anzuschauen. Die finden Sie zum Beispiel über die Seite des BMB FSFJ. Ja, Ihnen nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Boll vom Deutschen Jugendinstitut. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, vielen Dank.